Ja, ich möchte mich kurz vorstellen, damit ihr wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt. Also, mein Name ist Arthur Zimmermann, ich bin 42 Jahre alt, ich komme aus Minden, aus der Gemeinde auch dort. Ich bin schon länger verheiratet, wir haben vier Jungs, vier Söhne, die auch schon teilweise erwachsen sind. Und den Bernie, der ja in Zukunft auch hier in der Gemeinde sein wird, habe ich beim EBTC kennengelernt. Wir waren zusammen in der Predigerausbildung und es hat sich eine gewisse Freundschaft entwickelt. Also wir sehen uns nicht sehr oft, aber hin und wieder sehen wir uns und wir verstehen uns sehr gut. Und deswegen bin ich euch jetzt schon verbunden, obwohl ich euch kaum kenne. Also einige kenne ich, aber viele nicht. Ja, so viel dazu. Ja, das Jahr 2024 hat angefangen und heute ist der erste Sonntag, der erste Gottesdienst in diesem Jahr. Und vorhin haben wir die Frage gehört, was bringt uns dieses Jahr? Was erwartet uns? Und was werden wir erleben? Wenn man nach den Medien geht, dann erwarten uns viele Katastrophen. Eine Katastrophe nach der anderen. Ob es der Klimawandel ist, ob es die Migrationspolitik ist oder ob es die Kriege sind in der Ukraine, in Israel und der drohende Krieg mit Taiwan und China. Also wenn man zu viel, glaube ich, Medien konsumiert, desto mehr verliert man den Mut, weil oft so dieses dunkle Bild aufgezeigt wird. Und ich habe neulich von einem Mann gehört, dass er so eine große Angst vor Einbrechern hatte. Vielleicht war er reich, ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall, er hatte Angst vor Einbrechern, er hat sich das Leben genommen, weil er so eine Angst hatte vor Einbrechern. Also dieser Mann war so verzweifelt, so mutlos. Und wir können auch wirklich mutlos werden, wenn wir einfach nur in die Welt schauen, auf all die Ereignisse, die um uns herum geschehen. Wir leben wirklich in einer dunklen Zeit. Wir sehen, dass Gottes Ordnungen über den Haufen geworfen werden. Wenn Gott sagt, dass er einen Mann und eine Frau geschaffen hat, so wird das zu 180 Grad pervertiert und man sagt, nein, es gibt noch andere Geschlechter, andere Identitäten. Wenn Gott die Ehe aus Mann und Frau geschaffen hat, auch das verdreht man zu 180 Grad und sagt, nein, Liebe kann man auch anders definieren, Liebe kann man auch anders ausleben. Also das, was Gott gut geschaffen hat, das nennt der Mensch böse. Und was Gott böse nennt, nennt der Mensch gut. Also der Mensch pervertiert alles, was Gott geschaffen hat, ins Böse hinein. Und wenn wir als Kinder Gottes, die wir im Licht leben, etwas aussprechen, die Wahrheit sagen, so werden wir angefeindet. Das habt ihr sicherlich schon erlebt, dass wir auf Unverständnis stoßen, wenn wir uns zu den Wahrheiten der Bibel bekennen. Also wenn wir den Blick in die Welt richten, dann scheint es uns so, dass alles vom Bösen eingenommen ist und dass das Böse siegt und das Böse die Herrschaft hat. Und ich habe überlegt, mit welcher Wahrheit könnte man das Jahr abschließen? Also ich habe die Predigt am Sonntag, letzten Sonntag in der Gemeinde gehalten, zum Jahresabschluss, zum Silvester. Aber es passt auch gut heute für den ersten Sonntag. Ich habe mir die Frage gestellt, mit welcher Wahrheit wollen wir ins neue Jahr gehen? Welche Wahrheit müssen wir hören, damit wir nicht mutlos sind, sondern im Gegenteil, dass wir ermutigt sind, ins neue Jahr zu gehen? Und ich kam auf die Antwort, wir müssen über die Souveränität Gottes hören. Wir müssen darüber hören, dass Gott zu jeder Zeit die Kontrolle hat. Auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, dass das Böse siegt und das Böse herrscht, so müssen wir hören von der Schrift aus, was die Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist, dass Gott herrscht, dass er auf dem Thron ist und nicht das Böse herrscht, sondern Gott. Und diese Wahrheit von der Größe und Souveränität Gottes, sie soll uns stärken, sie soll uns ermutigen, sie soll unser Vertrauen in unseren großen Gott stärken. Er unser Gott ist wirklich vertrauenswürdig. Und das ist auch der Titel der Predigt. Wir haben einen unvergleichlichen und vertrauenswürdigen Gott. Und der Predigttext ist Jesaja 40. Lasst uns gemeinsam diesen Text durchlesen. Es ist ein wunderbarer Text über unseren großen Gott, über die Größe Gottes. Jesaja 40, die Verse 12 bis 31. Wer hat die Wasser mit der hohlen Hand gemessen? Wer hat den Himmel mit der Spanne abgegrenzt und den Staub der Erde in ein Maß gefasst? Wer hat die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen? Wer hat den Geist des Herrn ergründet und wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Wen hat er um Rat gefragt, dass der ihn verständig machte und ihm den Weg des Rechts wiese, dass er ihn Erkenntnis lehrte und ihm den Weg der Einsicht zeigte? Siehe, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Stäubchen in den Waagschalen sind sie geachtet. Siehe, er hebt die Inseln auf wie ein Staubkörnchen. Der Libanon reicht nicht hin zum Brennholz und sein Wild genügt nicht zum Brandopfer. Alle Völker sind wie nichts vor ihm. Sie gelten ihm weniger als nichts. Ja, als Nichtigkeit gelten sie ihm. Wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Ebenbild wollt ihr ihm an die Seite stellen? Das Götzenbild? Das hat der Künstler gegossen und der Goldschmied überzieht es mit Gold und lötet silberne Kettchen daran. Wer aber zu arm ist, wählt als Weihegeschenk ein Holz, das nicht fault und sucht sich einen Schnitzer, der ein Götzenbild herstellen kann, das nicht wackelt. Wisst ihr es nicht? Habt ihr es nicht gehört? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt worden? Habt ihr nicht Einsicht erlangt in die Grundlegung der Erde? Er ist es, der über dem Kreis der Erde thront und vor dem ihre Bewohner wie Heuschrecken sind, der den Himmel ausbreitet wie einen Schleier und ihn ausspannt wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten zunichte macht, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm in der Erde Wurzeln getrieben, da haucht er sie an und sie verdorren. Und ein Sturmwind trägt sie wie Stoppeln hinweg. Mit wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen? Er, der ihr Heer abgezählt herausführt, er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Warum sprichst du denn Jakob und sagst du Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott? Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. In diesem Abschnitt sehen wir die Größe Gottes, die Souveränität Gottes, und zwar in verschiedenen Bereichen. Also Gott offenbart sich so seinem Volk Israel damals und uns heute. Gott offenbart sich souverän in folgenden Bereichen. Das sehen wir aus dem Text. Die Verse 12 bis 14 zeigen uns Gottes Souveränität über seine Schöpfung. Die Verse 15 bis 17, Gott ist souverän über die Völker damals und auch heute, über alle Völker und über die Völker damals um Israel herum. Die Verse 18 bis 20, Gott ist souverän über die Götzen. Verse 21 bis 24, Gott ist souverän über die Herrscher der Welt, über die Könige. Verse 25 und 26, Gott ist über die Himmelskörper, über die Sterne, über die Planeten souverän. Und zum Schluss ab Vers 27, Gott ist über sein Volk souverän, über das Schicksal seines Volkes. Ich möchte euch kurz abholen, das Buch Jesaja, es ist ein großes Buch Und also Eugen erzählte mir, ihr seid in der Bibelkunde und ich glaube, ihr hattet neulich auch das Buch Jesaja. Es ist kein einfaches Buch, aber wenn wir das Buch uns aufteilen, eine Struktur haben, sozusagen den Wald sehen, dann finden wir uns auch innerhalb dieses Waldes zurecht. Und die Aufteilung dieses großen Buches ist recht gut zu behalten. Interessanterweise, also die Bibel hat ja 66 Bücher und genauso viele Kapitel hat auch dieses Buch, 66. Und die Bibel besteht aus Alten und Neuen Testament, aus 39 alttestamentlichen Büchern und aus 27 neutestamentlichen Büchern. Und genauso ist auch das Buch Jesaja aufgeteilt. Die ersten 39 Kapitel sprechen von Gericht. Es wird Israels dunkle Situation gezeigt, ihre geistliche Situation, wie sie so abgefallen sind von Gott. Von der Zeit her, das war ungefähr um 750, 720 vor Christus, wirkte Jesaja und 722 vor Christus wurde das Nordreich Israel von den Assyrern verschleppt, in die Gefangenschaft weggeführt. Und Assyrien wollte weitermachen. Sie zogen gen Süden, gegen Jerusalem und wollten auch das Südreich gefangen hinwegnehmen. Und das ist die Zeit, wo Manasse König war in Juda. Und so ist Assyrien am Anrücken und sie stehen vor Jerusalem und Israel ist Angst und Bange und sie haben Angst, auch gefangen weggeführt zu werden. Und in Kapitel 39, so schließt dieser erste große Abschnitt des Gerichts, kündigt Gott seinem Volk Juda, dem Südreich, also das Nordreich war schon in die Gefangenschaft geführt, und Gott kündigt dem Südreich auch das Gericht an, die Wegführung, und zwar durch die Babylonier. Das wird nicht sofort geschehen, sondern circa 120 Jahre später, 605 vor Christus, kommen die Babylonier und führen das Südreich hinweg. Aber hier an der Stelle schenkt Gott dem Südreich Juda noch eine Gnadenzeit für circa 120 Jahre. Sie werden noch verschont. In diesem Abschnitt prangert Gott auch sein Volk an. Er kritisiert sie dafür, dass sie nicht ihm vertrauen, ihrem Gott, der vertrauenswürdig ist. Und sie sollten ja auch ihm vertrauen, aber sie vertrauen eher Nachbarvölkern. Sie setzen ihr Vertrauen auf Ägypten. Und Gott kritisiert sie dafür und sagt, er wird euch am Ende nicht helfen und nichts nützen. Ich, Gott, bin der Vertrauenswürdige. Ich werde für euch sorgen. Warum vertraut ihr mir denn nicht? Und dann der zweite große Abschnitt des Buches ab Kapitel 40 ändert sich das Thema nicht mehr Gericht, sondern Gnade und Trost. So beginnt auch Kapitel 40. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht Gott. Hier zeigt Gott, dass er die Kontrolle hat. Ja, er wird sie in die Gefangenschaft nach Babylon bringen, er wird das Gericht bringen, aber er sagt, auch dort solltet ihr mir weiterhin vertrauen, denn ich werde euch nicht gänzlich verlassen, sondern ich werde euch wiederherstellen. Nach einer 70-jährigen Gefangenschaft werde ich euch wiederherstellen, euch wieder in euer Land zurückbringen. Vertraut mir weiterhin. Und so ist dieses Anfangskapitel dieses zweiten Abschnittes ein Trost für Israel und Jesaja, er möchte das Vertrauen des Volkes in Gott stärken, indem er ihnen den souveränen, großen, vertrauenswürdigen Gott zeigt. Okay, ihr werdet gerichtet, ihr werdet in die Gefangenschaft weggeführt werden, aber schaut auf Gott, schaut mal, wie er souverän ist über die verschiedenen Bereiche und auch über eure Situation, über euer Schicksal. Vertraut auf ihn und das ist auch unsere Anwendung heute. Unser Vertrauen soll in unseren souveränen Gott gestärkt werden. Wir wissen nicht, was das Jahr bringt. Wir sehen nur in den letzten ein paar Jahren, dass viel Unruhe da ist. Ein Krieg nach dem anderen bricht aus. Aber heute wollen wir auf Gott schauen. Er sitzt auf dem Thron. Er hat die Herrschaft. Und das soll unser Vertrauen auf ihn auch für dieses Jahr stärken. Den ersten Punkt, den wir uns anschauen wollen, das sind die Verse 12 bis 14, dort wird Gott als souverän über die Erde gezeigt, über seine Schöpfung. In diesen Versen stellt Jesaja 12 rhetorische Fragen. Und eigentlich, weil es rhetorische Fragen sind, möchte er ein Statement setzen, eine Aussage machen. Er möchte die Einzigartigkeit Gottes darstellen im Vergleich zu dem Menschen. Gott ist einzigartig. Er zeigt hier Gottes Allmacht in der Schöpfung an. Er sagt, Gott, er schafft alles, er erhält alles, er lenkt alles und er kontrolliert alles. Er führt alles auf das Ziel, was er bestimmt hat. Die erste Frage, die Jesaja an sein Volk stellt, ist, wer hat die Wasser mit der hohlen Hand gemessen? Wenn ein Mensch das tun würde, dann würde er nur einen kleinen Schluck Wasser in seine Hand bekommen. So klein ist die Hand des Menschen. Aber im Vergleich dazu, die Hand Gottes, also im Bilde gesprochen, Gott hat keine Hand wie wir Menschen, aber damit wird Gottes Größe gezeigt, Gottes Allmacht. Wenn er die Wasser abmisst, alle Wasser dieser Erde passen in seine Hand hinein. Er hat wirklich ausgewogen die Erde geschaffen. Also wir wissen ja, dass das Wasser für uns wichtig ist, für uns als Menschen. Und Gott hat ein perfektes Gleichgewicht geschaffen an der Menge von Wasser. Jesaja fragt weiter, wer hat den Himmel mit der Spanne abgemessen? Also die Spanne, das ist der Abstand zwischen Daumen und dem kleinen Finger. Und je nach Größe deiner Hand sind es 20 bis 25 Zentimeter. Damit kannst du nicht viel messen. Und Jesaja fragt, wer hat den Himmel mit der Spanne abgemessen? Also Gottes Spanne, sie misst das ganze Universum, den ganzen Himmel mit der bloßen Spanne ab. Wie groß ist das Universum? Nach der heutigen Erkenntnissen ist das Universum Milliarden von Lichtjahren breit. Ein einziges Lichtjahr ergibt 9,46 Billionen Kilometer. Ein einziges Lichtjahr. Und nach heutigen Erkenntnissen ist das Universum Milliarden von Lichtjahren weit. Also diese Zahl, die ist viel zu groß, dass wir sie mit unserem Verstand begreifen könnten. So unendlich groß ist das Universum für uns überhaupt nicht zu schaffen. Aber für Gott ein kleines mit der Spanne misst Gott das ab. Das zeigt uns, wie groß Gott selber ist. Unendlich groß. Jesaja fragt weiter, wer hat den Staub der Erde in ein Maß gefasst? Also Gott ist nicht nur groß in großen Dingen, sondern auch in kleinen Dingen. Er ist nicht nur im Makro groß, sondern auch im Mikro. Selbst den Staub der Erde kann er in ein Maß fassen. Er ist souverän in den kleinen und in den großen Dingen. Und die letzten rhetorischen Fragen bezüglich der Allmacht Gottes in der Schöpfung sind, wer hat die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen? Also wie auf einer Waagschale, kennt ihr ja, hat Gott Berge und Hügel und die ganze Schöpfung ausgewogen geschaffen. Er hat Berge geschaffen, er hat Wasser geschaffen, er hat Tiere geschaffen und er hat die Erde so geformt, dass sie funktioniert. Es ist ein perfekter Lebensraum für uns Menschen. Und für diese 5 rhetorischen Fragen bezüglich seiner Allmacht gibt es eigentlich nur eine einzige Antwort. Keiner kann es außer Gott, dessen Name Jahwe ist, der Gott Israels. Er kann dies tun. Ein Mensch kann dies nicht tun. Und hier kannst du eine Anwendung für dich mitnehmen. Denk nicht, dass Gott allein mit den großen Dingen im Universum beschäftigt ist und gar kein Auge für dich hat. So hätte Israel, oder so hat tatsächlich Israel gedacht, das lesen wir zum Schluss. Israel hatte den Eindruck, ja, Gott hat mich vergessen, Gott hat mich zu Unrecht gestraft und Israel verzagte. Aber Jesaja zeigt hier auf, Gott ist so groß, nicht nur im Universum, in den großen Dingen, sondern auch in den kleinen Dingen. Er hat den Staub der Erde gemessen und Israel, er wird dich nicht vergessen. Und das kannst du heute auch für dich nehmen. Gott ist nicht nur mit den großen Dingen beschäftigt, sondern er hat auch ein Auge auf dich. Dein Leben ist vor ihm. Er ist souverän in jedem Detail deines Lebens. Er sieht und lenkt dein Leben. Er sieht auch, wenn du leidest, wenn du Schmerzen hast, wenn du traurig bist. Das geht nicht spurlos an ihm vorüber. Das hat er vor Augen und er kümmert sich um dich. Und es gibt nichts Großes, nichts zu Großes in deinem Leben, als was du ja nicht vor ihm bringen dürftest. Vor Gottes Augen sind die Dinge deines Lebens sowieso klein. Es ist für ihn gar kein Problem, dass du ihm die großen und kleinen Dinge deines Lebens bringst. Er wird sich darum kümmern. In den Versen 13 und 14, das sind weitere 7 rhetorische Fragen, die aber Gottes Weisheit und Gottes Allwissenheit in der Schöpfung auf der Erde beschreiben. Ich lese einmal diese 7 Fragen. Wer hat den Geist des Herrn ergründet? Und wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Wen hat er um Rat gefragt, dass er ihn verständig machte und ihm den Weg des Rechts wiese, dass er ihn Erkenntnis lehrte und ihm den Weg der Einsicht zeigte? Also alles Fragen, rhetorische Fragen bezüglich der Schöpfung. Und in Hiob 38 und 39 haben wir 2 ganze Kapitel, wo Gott an Hiob mehr als 70 Fragen stellt bezüglich der Schöpfung. Hiob, warst du dabei, als ich die Erde schuf? Kannst du mir Rat geben, also mit meinen Worten ausgedrückt? Und Hiob, er kann keine einzige Antwort an Gott geben. Hiob hat diese Einsicht nicht und der Mensch allgemein hat diese Einsicht nicht. Er kann Gott keinen Rat geben, Gott, so und so hast du das zu machen. Nein, so weise sind wir Menschen nicht. So weise ist allein Gott der Schöpfer. Keiner ist ihm gleich. Er hat die Erde so wunderbar geschaffen. Also leider haben wir keine Zeit, aber wenn wir durch diese beiden Kapitel im Buch Hiob gehen würden, wie wunderbar hat Gott jedes Detail unserer Erde geschaffen, selbst die Tiere, die kleinsten Tiere, die wir mit dem Auge gar nicht mal sehen können. Gott hat alles wunderbar geschaffen. Er macht überhaupt keinen Fehler. Er hat alles sehr, sehr gut gemacht und er hat auch alles unter Kontrolle, auch jetzt, wo wir nicht den Eindruck haben, wo wir den Eindruck haben, Gott hat sich zurückgezogen oder Gott kommt gegen das Böse nicht an. Nein, auch jetzt hat Gott alles unter Kontrolle. Er macht keine Fehler und er wird zu seinem Ziel kommen mit seiner Schöpfung. Und schau mal, Gott ist nicht nur weise in der Schöpfung, sondern Gott ist auch weise in deinem Leben. Und wenn du sein Kind bist, dann kannst du ihm vertrauen. In Römer 8 lesen wir das, diesen bekannten Vers, alle Dinge werden dir zum Besten dienen, wenn du ihn liebst, wenn du sein Kind bist. Und er wird alles in deinem, oder wie kann alles zum Besten in deinem Leben dienen? Weil er souverän über dein Leben ist. Er lenkt die Details deines Lebens. Alle Dinge führt er zusammen. Manchmal durch ein Wunder und manchmal durch ganz normale Dinge führt er die Dinge zusammen, dass sie dir zum Besten dienen. Und wenn du am Ende deines Lebens zurückschauen wirst, wirst du es bezeugen können, dass er alles zu deinem Guten, zu deinem Besten gewirkt hat, weil er weise ist und weil er allmächtig ist. Im nächsten Punkt, die Verse 15 bis 17, zeigt Jesaja auf, dass Gott souverän über alle Völker ist. Nicht nur über die Nachbarvölker Israels, sondern über alle Völker. Und heute genauso ist Gott über alle Völker souverän. Also nicht nur über das Universum herrscht er, sondern auch über die Dinge, die auf der Erde geschehen, über die Völker. Er hat sich nicht nach der Schöpfung des Universums und der Erde zurückgezogen. Er herrscht auch jetzt und zieht die Fäden und führt sie zusammen, wie er es für richtig hält. Israel damals, die Situation war nicht einfach. Sie waren bedrängt von den Assyrern und sie hatten immer wieder Feinde ringsumher und vielleicht hätten sie auch das Vertrauen in Gott verlieren können, jetzt zu dieser Situation gerade, wo die Assyrer ihnen vor der Haustür stehen und sie wegführen wollen. Aber Jesaja zeigt seinem Volk auf, Gott ist souverän auch über alle Völker. Ja, er straft das Volk Israel, er bringt sie in der Gefangenschaft, aber auch darüber ist Gott souverän, wie wir auch später noch sehen werden. Jesaja zeigt hier in Vers 15 die Völker im Vergleich zu Gott an. Er sagt, die Völker sind nichts, sie sind sogar weniger als nichts, sagt Jesaja in Vers 17, im Vergleich zu Gott. Jesaja sagt, siehe, damit möchte er unsere Aufmerksamkeit haben, auf eine bestimmte Wahrheit. Siehe, das ist wichtig. Und Jesaja beschreibt die Völker anhand von zwei Bildern. Und das erste Bild ist, die Völker, all die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer. Wenn du zum Beispiel einen Eimer voll machst mit Wasser und gehst in deinen Garten, um dein Gemüse zu gießen und dein Eimer ist voll und etwas Wasser plätschert aus dem Eimer heraus und läuft so am Eimer entlang und der Tropfen fällt auf die Erde. Würdest du zurücklaufen, um diesen Tropfen aufzusammeln und ihn wieder in den Eimer zu tun? Gar nicht, absolut nicht. Dieser eine Tropfen, der ist sowas von nichtig und gering. Und so sind die Völker vor Gott weniger als nichts, sagt Jesaja. Und ein zweites Bild malt Jesaja hier auf. Die Völker sind wie ein Staubkörnchen auf der Waage. Was bewirkt ein Staubkörnchen auf der Waage? Gar nichts. Die Waage wird sich kein Stück bewegen. Sie wird nicht nach unten gehen. Einmal draufpusten und diese Staubkörnchen ist hinweg. So gering sind die Völker vor Gott. Weniger als nichts. Sie können Gottes souveränen Plan nicht zunichte machen. Ob es die Assyrer sind oder die Babylonier später, sie können Gott nicht wehren, auch heute nicht. Kein Volk dieser Erde kann Gott wehren, kann seinen souveränen Plan verhindern. Vielmehr, Gott gebraucht sie, werden wir gleich sehen, um sein Ziel zu erreichen. Und im Gegensatz zu der Nichtigkeit der Völker wird Gott auch anhand von zwei Bildern aufgezeigt, seine Größe. Das erste Bild, Gott hebt die gewaltigen Inseln der Erde auf wie ein Staubkörnchen. Also Gott ist so allmächtig, die Inseln sind vor Gott wie nichts, ein Kinderspiel. Er hebt sie auf und setzt sie dahin, wo es ihm gefällt. Wie Staubkörnchen sind sie vor ihm. Er macht, was er will, weil er allmächtig ist, weil er souverän ist. Und das zweite Bild hat er mit der Anbetung Gottes zu tun. Jesaja sagt, ihr könnt Gott und die gesamte Menschheit, ihr könnt Gott gar nicht so gebührend anbeten, wie es ihm eigentlich zustehen würde. Er sagt, holzt mal den gesamten Libanon ab. Also Libanon war berühmt für seine Zedernbäume. Und Jesaja sagt, holzt mal den gesamten Libanon ab und stapelt mal das Holz auf einen Haufen. Das wäre ein riesiger, riesiger Haufen. Und Jesaja sagt, und dann nehmt alle Tiere des Libanon und schlachtet sie alle und tut sie auf diesen Holzhaufen als Opfer auf und dann lasst mal alles brennen als Opfer für Gott. Auch das kommt nicht annähernd Gottes Größe nahe, dass eure Anbetung ist so klein im Vergleich zur Ehre und zur Größe Gottes. Also Jesaja ermutigt das Volk Israel, vertraut auf den Herrn, vertraut nicht auf die Völker, Sie können euch kein Stück helfen. Im Vergleich zu Gott sind sie weniger als nichts. Und auch heute könnten wir, wenn wir in die Welt schauen, Angst haben. Vielleicht vor gewissen Völkern, vor den Chinesen, vor den Russen, egal vor wem. Weil wir den Eindruck haben, sie sind so souverän, sie machen, was sie wollen. Und so könnten wir in verkehrtes Denken geraten und Angst bekommen. Aber Jesaja zeigt auf, Gott ist souverän und wir sollen ihm vertrauen. Und unser Vertrauen nicht in irgendwelche Völker, in irgendwelche Herrscher und Mächtige und Menschen setzen. Gott ist souverän über die Russen, über die Chinesen, über die Iraner. Gott hat alles in der Hand. In den Versen 18 bis 20, ein dritter Bereich, den Jesaja hier aufzeigt, ist, Gott ist souverän über die Götzen. Jesaja fragt in Vers 18, wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Ebenbild wollt ihr ihm an die Seite stellen? Das Götzenbild? Wirklich? Israel, willst du Gott mit einem Götzenbild vergleichen? Und Jesaja beschreibt hier, wie ein Götze hergestellt wird, aus Holz, mit Gold und Silber überzogen. Er hat eine gewisse Schönheit vielleicht, dieser Gegenstand. Aber im Vergleich zu Gottes Schönheit, seiner Herrlichkeit, seiner Heiligkeit. Und die Ironie dabei ist, dass selbst ein Götze, der aus Gold oder Holz gemacht wird, auch das hat Gott geschaffen. Diese Materialien, die benutzt werden, um einen Götzen herzustellen, auch das hat Gott geschaffen. Das hat der Götze nicht selber geschaffen. Er kann es auch gar nicht. Ein Götze, wenn das vielleicht eine menschliche Figur hat, oder er hat vielleicht Ohren, aber er kann nicht hören. Er hat vielleicht Augen, aber er kann nicht sehen. Er hat vielleicht einen Mund, aber er kann nicht reden. Er hat vielleicht eine Hand, aber er kann nicht helfen. Und man muss sogar aufpassen, lieber Handwerker, mach ihn so, dass er vernünftig steht, dass er nicht umkippt. Nicht, dass ein Hund dagegen läuft und dieser Götze kippt um, weil er nicht mal selber stehen kann. Aber im Vergleich zu diesen toten Götzen, die nicht hören und helfen können, haben wir einen wunderbaren Gott. Er hat Augen, die alles sehen. Er hat Ohren und er hört alles. Er hört unsere Gebete. Er hat einen Mund, er hat sich mitgeteilt durch sein Wort. Er hat Hände, er hat Füße, im Bilde gesprochen. Er hat Rettung geschaffen. Also Israel, vergleiche mich nicht mit diesen toten Götzen. Und Johannes Calvin sagt, das menschliche Herz ist die Fabrik der Götzen. Heute oder zu jeder Zeit ist der Mensch sehr kreativ, dass er sich irgendwelche Götzen baut, herstellt. Es ist nicht unbedingt ein Gegenstand, den man anfassen kann. Es kann auch eine Sache an sich sein. Heute macht man sich viele Götzen, ob es der Reichtum ist oder die Gesundheit oder was auch immer. Und darauf setzt man sein Vertrauen. Anstatt auf den souveränen Gott zu vertrauen, setzt dein Vertrauen auf Gott. Und wenn du vielleicht diesen Gott noch nicht kennengelernt hast, er ist vertrauenswürdig, was deine Errettung anbetrifft. Ein Gegenstand, eine Sache, sie wird dir nicht helfen. Es ist sinnlos, darauf zu vertrauen. Irgendeine Religion, irgendwelche Menschen, sie werden dir nicht helfen. Setze dein Vertrauen allein auf Gott, auf sein Erlösungswerk in Christus. Weiter beschreibt Jesaja in den Versen 21 bis 24 Gottes Souveränität über die Herrscher der Welt. Also vorhin haben wir gesehen über die Völker der Welt, aber auch über die Herrscher der Welt. Und Jesaja stellt zuerst vier Fragen, die sich auf Gott als den Schöpfer beziehen. Wisst ihr es denn nicht? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt worden? Habt ihr nicht Einsicht erlangt in die Grundlagen der Erde? Israel, weißt du es wirklich nicht? er ist doch dein Gott. Du hast es doch wissen müssen. Du kennst ihn doch. Sie hatten nicht nur die allgemeine Offenbarung, so wie sich Gott in der Schöpfung allen Menschen offenbart hat, sondern Israel hatte auch eine besondere Offenbarung in seinem Wort. Sie wussten, dass er die Welt geschaffen hat. Sie hätten wissen müssen, dass er souverän ist, dass er vertrauenswürdig ist, dass er nicht zu vergleichen ist mit den toten Götzen. Und Jesaja sagt weiter, er erinnert sie an ihren Gott. Er ist es, der über dem Kreis der Erde thront und vor dem ihre Bewohner wie Heuschrecken sind. Er, Jahwe, euer Gott, ist der allmächtige Gott. Er ist der wahre Gott und König. Er sitzt auf einem Thron und regiert die Erde. Er regiert über die Menschen, die vor ihm wie Heuschrecken sind. So gering sind sie vor ihm. Er ist es auch, der den Himmel ausbreitet, sagt Jesaja, wie einen Schleier und ihn ausspannt wie ein Zelt zum Wohnen. Er hat den Himmel aufgespannt über der Erde und wie ein Zelt über der Erde und hat einen perfekten Lebensraum für den Menschen geschaffen. Dort lässt er den Menschen wohnen. Aber dieser Gott ist nicht nur souverän über seine Schöpfung, sondern auch über die Fürsten und Herrscher und Richter dieser Erde. Ab Vers 23, der den Fürsten zunichte macht, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm in der Erde Wurzeln getrieben, so haucht er sie an und sie verdorren und ein Sturmwind trägt sie wie Stoppeln hinweg. Er ist souverän über die Könige der Erde. Und gerade bei uns zu Hause in der Gemeinde sind wir im Buch Daniel. Und im Buch Daniel sieht man das so klar, dass Gott souverän ist über die Königreiche, aber auch über die Könige, über Nebukadnezar, über den wir einige Kapitel gleich am Anfang lesen, zeigt Gott auf, dass er ihm die Herrschaft gegeben hat. Nebukadnezar ist ein Werkzeug in seiner Hand. Und diese Lektion musste Nebukadnezar wirklich bitter lernen. Gott hat ihn gedemütigt. Und dort heißt es, bis du erkennst, dass der Himmel herrscht. Nebukadnezar meinte, er war stolz und dachte, oh, ich bin der wahre Herrscher. Ich habe mir alles erschaffen, mein ganzes Königreich. Und Gott demütigt ihn, bis Nebukadnezar erkennt, nein, ich habe es mir nicht genommen. Gott hat es mir für eine gewisse Zeit gegeben. Meine Herrschaft ist zeitlich begrenzt, aber Gottes Herrschaft ist ewig. Allein seine Herrschaft ist ewig. In Sprüche 21,1 lesen wir diesen bekannten Vers. Gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet, wohin er es will. Also Gott ist souverän über die Herzen der Könige. Und der Richter, egal ob sie ihn kennen oder nicht, er lenkt ihre Herzen wie einen Bach. Stellt euch mal vor, vielleicht habt ihr dieses Bild mal gesehen, da ist so ein kleiner Bach und rechts und links sind Felder, wo etwas angepflanzt ist und dann leitet man von diesem Bach so einen kleinen Gang ab, um seinen Garten zu bewässern. Man lenkt das Wasser, wohin man es will. Und das ist ein Bild, wie Gott souverän ist über die Herzen der Könige, die Herzen der Herrscher, die Herzen der Politiker heute. Gott lenkt ihre Herzen. Sie treffen Entscheidungen. Sie treffen auch böse Entscheidungen. Aber sie sind in der Hand Gottes. Und Gott gebraucht ihre Entscheidungen, um an sein Ziel zu kommen. Wir sehen das an einigen Beispielen in der Bibel. Zum Beispiel am Pharao. Gott hat gesagt, ich werde sein Herz verstocken, um meine Größe, meine Macht zu offenbaren. Gott hat sein Herz verstockt. Er war in seiner Hand. Oder einige Kapitel später hier in Jesaja, Kapitel 44 hier, wenn ihr möchtet, könnt ihr es aufschlagen, sehen wir, Gott gibt eine Prophetie durch Jesaja. Er sagt, er wird das sind ungefähr 120 Jahre später, den König Kyros, also nach den Babyloniern kamen die Medo-Persier und dort war ein König mit namens Kyros. Gott sagt, ich werde ihn gebrauchen als mein Werkzeug, um mein Volk wieder zurückzubringen in ihr Land, in sein Land. Also Gott nennt ihn sogar mit Namen hier, 120 Jahre oder 150 Jahre im Voraus. Und ich möchte ein paar Verse lesen, die aufzeigen, wie Gott souverän über diesen Kyros war. Vers 28, Kapitel 44, Vers 28, der von Kyros spricht, er ist mein Hirte und er wird all meinen Willen ausführen und zu Jerusalem sagen, werde gebaut und zum Tempel werde gegründet. Der Zeit halber lese ich nur einige stichpunktartig. Auf jeden Fall Vers 5, Kapitel 45, Vers 5. Ich bin der Herr und sonst ist keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dich, also Kyros, gegürtend, ohne dass du mich kanntest, damit vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang erkannt werde, dass gar keiner ist außer mir. Ich bin der Herr und sonst ist keiner. Und so weiter. Also Gott zeigt hier auf, Kyros, du bist mein Knecht. Du kennst mich nicht mal, aber ich habe dein Herz in meiner Hand. Ich lenke es, wie es mir gefällt. Ich habe dich dazu erwählt, mein Volk wieder zurückzubringen in ihr Land. Gott ist souverän über die Herzen der Menschen, über die Herzen der Könige. Darum, Israel und wir heute, setze dein Vertrauen nicht in Menschen. Setze sie nicht in irgendwelche Herrscher, in irgendwelche Politiker. Nicht in die Grünen, nicht in die SPD, nicht in die CDU, nicht in die AfD oder noch irgendwelche Menschen und Parteien, nicht in Olaf Scholz. Ja, sein Herz ist in Gottes Hand. Lasst uns unser Vertrauen nicht in Menschen setzen, sondern in Gott. Er ist vertrauenswürdig, er ist souverän. In den Versen 25 und 26 beschreibt Jesaja Gottes Souveränität über die Himmelskörper. Vers 25, mit wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sein soll, spricht der Herr. Das haben wir schon in Vers 18 gehört, dieses Wörtchen vergleichen. Gott ist mit niemandem zu vergleichen. In dieser Kategorie Gott gibt es keinen, den man neben Gott stellen könnte, dass man ihn vergleichen könnte. Gott ist einzigartig und Gott ist eifersüchtig. Er möchte seine Ehre mit keinem teilen. Wir können ihn mit niemandem vergleichen. Er ist einzigartig. Und Jesaja zeigt weiter Gottes Souveränität auf in Vers 26. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen? Er, der ihr Herr abgezählt herausführt, er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Also Gott ist so souverän, dass er alle diese Sterne, die im Universum sind, an den Platz gesetzt hat. Und er kennt sie mit Namen. Wie schwierig ist es für uns, einige Namen zu merken. Aber Gott kann sich den Namen eines jeden Sternes merken. Und in der Milchstraße allein gibt es schätzungsweise 100 bis 400 Milliarden von Sternen. Und im ganzen Universum gibt es ganz grob schätzungsweise 70 Trilliarden Sterne. Mich würde es nicht wundern, wenn es noch viele, viele mehr gibt. Und alle diese hat Gott unter seiner Kontrolle und hat sie dahin gesetzt, wo sie sein sollen. Ein amerikanischer Theologe, der schon verstorben ist, R.C. Sproul, sagte einmal über diese Herrschaft Gottes des ganzen Universums, es gibt nicht ein einziges Molekül, also ein Molekül ist für unser Auge nicht sichtbar, im ganzen Universum gibt es nicht, welches unkontrolliert ist, wenn es auch nur ein einziges abtrünniges Molekül im Universum gibt, ein Molekül, das sich außerhalb des Rahmens von Gottes souveräner Anordnung bewegt, dann, meine Damen und Herren, können Sie nicht die geringste Zuversicht haben, dass irgendein Versprechen, das Gott jemals über die Zukunft gegeben hat, in Erfüllung gehen wird. Jedes kleine Molekül, jedes Staubkörnchen, jeder große Stern führt den Befehl Gottes aus. Und Gott erkennt sie mit Namen und keiner wird vermisst. Und Jesaja sagt, so groß ist unser Gott. Glaubst du nicht, dass er es wert ist, dass du ihm dein Vertrauen schenkst? Dass du ihm dein Leben anvertrauen kannst? Gott, der nicht mal einen Stern vergisst, wird dich erst recht nicht vergessen. Er ist souverän auch in deinem Leben. Jedes Detail ist ihm vor Augen und er lenkt die Dinge in deinem Leben. Und am Ende kommt Jesaja zum eigentlichen Punkt, den er machen will. Er hat Gottes Souveränität dem Volk aufgezeigt. Und dann sagt er zu Israel, das dürfen wir heute für uns nehmen, Gott ist auch in deinem Leben souverän, Israel. Die Verse 27 bis 31. Wir sehen, dass Israel kleinmütig ist. Israels Glaube ist schwach. Sie zweifeln an der Allmacht und an der Souveränität Gottes. Sie sind gerade in einer Situation von den Feinden bedrängt. Und dann kündigt Gott auch noch Gericht an, die Gefangenschaft. Und Israel denkt, Gott hat mich verlassen. Gottes Strafe ist zu hart, sie ist nicht fair. Und vielleicht fühlst du dich auch manchmal so verlassen von Gott. Alles scheint so chaotisch zu sein, sowohl in der Welt um dich herum als auch in deinem eigenen Leben. Und vielleicht hast du dann auch diese Gedanken, ja Gott, ich bin Gott ganz egal, er kümmert sich sowieso nicht um mich. Dann lass dir eins sagen, in diesem Moment denkst du nicht richtig über Gott. Und Israel dachte nicht richtig über ihren Gott und Jesaja, er kann das so nicht stehen lassen, dass Israel sagt, Vers 27, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott. Wirklich? Jesaja hat gerade die Größe Gottes ihnen vor Augen gemalt und Israel denkt und sagt, Gott hat mich vergessen. Gott hat kein Auge auf mich. Wirklich, Israel? Jesaja sagt, du denkst falsch, weil es nicht die Wahrheit ist. Und Gott erinnert das Volk Israel damals an die Wahrheit über Gott. Er zeigt ihnen Gottes Charakter auf, Gottes Eigenschaften. Vers 28. Und das ist auch ein, wo wir hingehen müssen, wenn wir straucheln, wenn wir an Gott zweifeln, wenn wir mutlos werden. Jesaja sagt, weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Also wenn wir in solchem falschen Denken über Gott uns verlaufen und darauf fixiert sind, müssen wir aus diesem falschen Denken herausgeholt werden, mit den Wahrheiten über Gott. Und das tut Jesaja. Und so dürfen wir das zu uns selber predigen, was zu unserem eigenen Herzen, was Jesaja hier zum Volk Israel predigt. Er sagt, weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Natürlich weiß Israel das. Er ist ihr Gott schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden. Oft haben sie es gehört, oft haben sie es erlebt, wie Gott in ihrem Leben war, wie Gott sich um sie gekümmert hat, in der Wüste die 40 Jahre. Nur im Moment haben sie es vergessen. Im Moment sind sie auf das Negative fixiert und denken falsch über Gott. Er hat uns vergessen. Nein, hat er nicht. Hast du nicht gehört? Warum hast du es denn vergessen? Lass mich dich noch einmal erinnern an die Wahrheit. Vers 28. Er ist der ewige Gott. Er ist der Herr über alles. Er ist ein mächtiger Schöpfer. Israel, dein Gott, er versagt nie. Er wird nie müde. Sein Verstand lässt nicht nach. Seine Kraft lässt nicht nach. Und so hat Gott dich weder verlassen noch vergessen. Noch ist er kraftlos oder machtlos geworden. Er wird sich deiner wieder annehmen. Ja, er wird dich in die Gefangenschaft bringen. Aber auch da wird er sich um dich kümmern und dich wieder zurückbringen. Und wenn du in dieser Herausforderung bist und an Gottes Liebe und Allmacht zweifelst, so möchte ich dir folgendes seelsorgerliches Prinzip mitgeben. Stell dir selbst dann drei Fragen an dein eigenes Herz. Mache selber Seelsorge an deinem Herz. Oder du kannst es auch gerne anderen weitergeben. Wenn du in so einer Situation bist, dann stell dir drei Fragen. Was fühlst du? Was fühle ich in dieser Situation? Israel fühlt sich verlassen, fühlt sich vernachlässigt, fühlt sich unfair behandelt von Gott. Die zweite Frage, was denkst du? Israel denkt, der Herr hat mich verlassen. Er straft mich zu Unrecht. Er straft mich zu hart. Er hätte so oder so besser handeln sollen. Und die dritte Frage ist die entscheidendste Frage. Was weißt du? Und da haben wir das Wort Gottes. Das ist unsere Grundlage, was wir wissen. Ich weiß, er ist souverän. Über alles, auch über mein Leben. Ich weiß, er hat versprochen, mich nie zu verlassen. Sich immer um mich zu kümmern. Das weiß ich. Auch wenn ich es jetzt nicht fühle, auch wenn ich es jetzt nicht denke, ich weiß es. Das steht geschrieben, schwarz auf weiß. Das ist ein Fundament, das ist die Wahrheit. Darauf kann ich mein Leben bauen. Ja, wir Menschen sind nicht wie Gott. Wir werden müde, sagt Jesaja. Wir können uns nicht auf unsere eigene Stärke verlassen. Selbst die Jungen von uns, die sich stark fühlen, werden auch müde und matt und kraftlos. Im Kampf gegen die Sünde, im Kampf mit all den Herausforderungen, die in unserem Leben da sind, werden wir müde und matt. Aber nicht so Gott. Gott wird nicht müde. Und so ist die Lösung für Israel und für uns heute das richtige Denken über Gott, die Wahrheit über Gott und unser Vertrauen in Gott, in seine Souveränität. Jesaja sagt, dass die, die auf den Herrn harren, die bekommen neue Kraft, egal wie die Situation ist. Damals bei Israel und ähnlich bei Habakuk. In Zukunft kommt ihr zu diesem kleinen Propheten Habakuk. Habakuk war auch in einer schwierigen Situation. Und er hatte gefragt, warum Gott, warum greifst du nicht ein? Es war eine spezielle Situation, die wollen wir jetzt nicht darauf eingehen. Aber Jesaja war oder Habakuk war herausgefordert, so ähnlich wie Asaf in dem Psalm. Er sah die Gottlosen und es ging ihnen gut und er kam ins Zweifeln. Und so bei Habakuk sehen wir auch die gleiche Lösung, die wir hier bei Israel haben. Dort haben wir diesen bekannten Vers, der Gerechte wird aus Glauben leben und der Gerechte wird auf Gott harren. Er wird auf Gottes Eingreifen warten und er wird ausharren in der Situation, in der er sich befindet. Dieses Wort harren, ein anderes Wort ist warten. Es impliziert, dass wir uns unserer Hilflosigkeit bewusst sind. dass wir von Gott abhängig sind. Und so setzen wir unser Vertrauen in ihn. Wir warten auf sein Eingreifen. Wir schreiben es ihm nicht vor, sondern wir vertrauen auf ihn. Harren und warten bedeutet nicht nichts tun, sondern ein aktives Leben in zuversichtlicher Erwartung zu führen. Egal wie die Situation ist. Und hier war sie nicht einfach für Israel. Und so ist es auch in unserem Leben. Sie ist nicht immer einfach. Und oft wollen wir einfach nur die Situation geändert haben, damit es uns besser geht. Aber das tut Gott nicht immer. Gott beseitigt nicht immer die Situation. Aber er möchte, dass wir inmitten der Situation richtig über ihn denken und unser Vertrauen in ihn setzen. Also wir wissen nicht, was das Jahr bringen wird. Aber das wissen wir, dass wir einen souveränen Gott haben und dass wir ihm vertrauen dürfen und vertrauen sollen. Und dann werden wir, wie Jesaja es hier sagt, die aber auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft inmitten der schwierigen Situation. Und sie werden laufen und sie werden auffahren wie Adler. Und sie werden als ob über den Dingen schweben. Es wird Schwierigkeiten in ihrem Leben geben, aber sie werden ihm vertrauen. Und das ist ein mutmachendes Wort für uns heute am Anfang dieses Jahres. Amen. Lasst mich mit einem Gebet abschließen. Vater im Himmel, wir beten dich an für dein wunderbares Wort, dass du dich uns offenbart hast, wie du wirklich bist. Das ist wirklich die Wahrheit über dich, über uns Menschen. Und heute wolltest du uns Mut machen für das neue Jahr. Egal, was das Jahr bringt, dürfen wir wissen, dass du die Kontrolle darüber hast, dass du darüber herrschst und dass nichts in unserem Leben zufällig passiert. Du herrschst über alles, über das Universum, über die großen, großen Dinge, über die Sterne, über die vielen Sterne, aber auch über das alles, was da auf der Erde passiert, über die Völker, über die Menschen, über die Politiker, über die Herrscher und auch über dein Volk, über deine Gemeinde herrschst du und lenkst die Dinge, wie sie dir gefallen. Vater, hilf, dass wir richtig über dich denken, dass wenn wir herausgefordert sind, dass wir bei dir Zuflucht suchen und auf dich harren, auf dein Eingreifen warten und dir vertrauen, weil du allein bist vertrauenswürdig. Nichts und niemand kann mit dir verglichen werden. Vater, ich bitte dich für meine Geschwister hier, dass du sie stärkst, dass du auch mich stärkst, die Gemeinde in Minden stärkst, dass wir mutig in dieses neue Jahr gehen, dass wir laufen, dass wir aktiv sind, aktiv für dich, aktiv in deinem Reich, egal wie schwierig die Situation ist, dass wir unser Vertrauen auf dich setzen und unsere Kraft bei dir bekommen.